Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin Melanie und das hier ist mein Podcast Einfach Bücher. Im November 2022 habe ich damit gestartet, erstmal bei Spotify, mittlerweile auch bei Podimo und Apple Podcasts Bücher vorzustellen, die mir nach dem Lesen noch länger im Kopf geblieben sind. Da kann es durchaus auch mal sein, dass mir das Buch gar nicht mal so gefallen hat. Ich aber trotzdem finde, dass es eine Menge zu dem Buch zu erzählen gibt und gerne auch von euch erfahren würde, wie ihr das Buch erlebt habt oder was euch zu den Themen im Buch einfällt. Und um genau solche Bücher soll es heute auch tatsächlich gehen. Stellt euch mal vor, ihr würdet fast 20 Jahre eures Lebens verlieren. Die Protagonisten der beiden Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, haben genau das erlebt. Das erste E-Book, das ist am 16. Februar 2024 mit 485 Seiten im Empire Verlag unter dem Titel »Nach dem Gefängnis« erschien. Geschrieben wurde es von Danilo Fender. Und in diesem Buch begleiten wir Viktor Marsch, der nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Warum er überhaupt im Gefängnis gewesen ist, das erfahren wir über einen Artikel des Märkischen Kuriers, den ich euch gerne mal vorlesen möchte. Aus dem Archiv des Märkischen Kuriers, Ausgabe Waldstein. Mutmaßlicher Doppelmörder nach Unfall gefasst. Die Flucht des mutmaßlichen Doppelmörders von Rosenfeld, Viktor M., endete gestern Morgen gegen 2.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Berlin, kurz vor einer Baustelle. Bei dichtem Regen war der BMW des Flüchtenden nach dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger von der Fahrbahn abgekommen und nach mehreren Überschlägen auf einem Feld liegen geblieben. Mit im Auto saß die Freundin von Viktor M., die Tochter des ermordeten Ehepaares und mutmaßliches Entführungsopfer. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über Stunden hatte die Polizei versucht, den Flüchtenden zu fassen, nachdem Viktor M. die Eltern seiner Freundin brutal mit einer Axt hingerichtet haben soll. Über das Motiv herrscht weiterhin Unklarheit. Der Fall hat nicht nur in Rosenfeld, sondern in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Nun scheint der Albtraum endlich vorbei. Das Erste, was sich jetzt vielleicht einige denken, ist: Warum genau wird er jetzt aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er doch zwei Menschen umgebracht haben soll und eine weitere Person gefährdet hat? Das ist im Buch tatsächlich gar kein Thema. Ich möchte später trotzdem noch kurz drauf eingehen. Vorrangig geht es aber nun darum zu beleuchten, wie es jemandem eigentlich ergehen kann, der nach einer sehr langen Zeit aus dem Gefängnis kommt. Viktor geht es sogar erstmal so, dass er bei seiner Entlassung fast lieber bleiben würde, weil er so gar nicht einschätzen kann, was ihn nach 20 Jahren überhaupt erwartet. Er war selbst noch recht jung, als er die Strafe antrat, und jetzt geht er erstmal zurück zu seinen Eltern. Ein ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte ist, dass Viktor sich an die Tatnacht nicht so recht erinnern kann. Und dazu muss ich sagen, hätte ich sehr gerne eine kleine Erklärung bekommen. Weil auch nachdem ich das Buch jetzt ganz gelesen habe, kann ich mir nicht erklären, was dazu geführt hat, dass er die Ereignisse nicht mehr im Kopf hat. War es der Schock damals? War es die Verdrängung? Ich kann es nicht beantworten und das finde ich sehr schade. Einfach dafür, weil man Viktor dann auch so gar nicht richtig einschätzen kann, weil man die ganze Tat nicht so richtig einschätzen kann. Es fehlt einfach so ein bisschen die Information, finde ich. Immerhin muss es ja in so einer Nacht ganz schön grausam zugelaufen sein. Er wird auch in der Nacht noch verhaftet, er wird ins Gefängnis gebracht. Es muss ja auch irgendwie ein Verhör geben, es hätte einen Prozess geben müssen und so weiter. Und irgendwie stelle ich mir dann ja auch vor, dass ich im Gefängnis sehr viel drüber nachdenke, warum ich hier bin. Natürlich kann ich mich jetzt auch nicht mehr so super an Ereignisse von vor 20 Jahren erinnern. Und mein Gedächtnis ist generell sehr schlecht, was vergangene Ereignisse betrifft. Aber es geht ja nicht um Alltägliches von damals, sondern um eine grausame, schreckliche Nacht, in der so viel passiert ist, dass ich definitiv auch ins Gedächtnis hätte brennen können. Also ich habe nicht so ganz verstanden, warum Viktor erstmal nicht wusste, was passiert war. Später erinnert er sich dann immer mal wieder so an ein paar Dinge, aber wo kommt das dann plötzlich her? Ich habe den Eindruck bekommen, als hätte es so einen Stillstand in den 20 Jahren in Viktors Leben gegeben und dass er erst wieder so richtig nachdenken kann, nachdem er die Gefängnismauern hinter sich gelassen hat. Über die Zeit im Gefängnis erfährt man auch sehr wenig. Daher wirkt es nur noch mehr so, als hätte es einfach einen krassen Zeitsprung in seinem Leben gegeben. Irgendwie ist Viktor dann auch nicht so ganz davon überzeugt, dass das wirklich gewesen ist. Da er sich aber auch nicht erinnert, hat er dann die Strafe wohl einfach angenommen und sieht sich jetzt auch nach den 20 Jahren nicht mehr dazu motiviert, etwas mehr drüber rauszufinden. Zumindest erstmal nicht. Es geht also, wie gesagt, erstmal zurück zu den Eltern. Seine Mutter ist von seiner Unschuld überzeugt, sein Vater ist eher abweisend und die Zeit nach der Verhaftung, die war auch für die beiden nicht gerade leicht gewesen. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie einen Marktladen führen konnten, den die Leute dann auch nicht mehr gemietet haben und dort will Viktor jetzt aushelfen. Aber das führt dann wiederum dazu, dass manche Leute lieber Abstand nehmen und den Laden lieber meiden möchten. Und auch dazu möchte ich euch nochmal eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen. Die Dorfbewohner würden Marsch niemals vergessen lassen, was er getan hatte. Da konnte er sich noch so sehr abstrampeln. Er hatte sein Brandzeichen für den Rest seines Lebens, würde immer ein Mörder sein. Ich denke, wir alle können uns vorstellen, wie schwer es manchmal ist, Leute auch anders sehen zu können, wenn man mal ein bestimmtes Bild von ihnen hat. Gerade bei solchen Vergehen und Straftaten ist es nun mal ganz natürlich, würde ich sagen. Stellt euch mal vor, ihr geht in einen Laden einkaufen und trefft dort auf jemanden, von dem ihr wisst, dass derjenige 20 Jahre wegen Mordes im Gefängnis saß. Tatsächlich hatte Viktor mit vielem gerechnet, aber nicht, dass die Leute ihm einfach aus dem Weg gehen. Einer von ihnen allerdings ist sehr an ihm interessiert und das ist der andere Charakter, aus dessen Sicht wir auch Teile des Buches lesen. Da ist noch Dirk, ein Reporter, der bisher keinen großen Erfolg hatte und jetzt seine große Chance sieht. Dirk ist weder glücklich in seiner Ehe oder in seiner Rolle als Vater und erst recht nicht mit seiner Arbeitsleistung. Aber als Viktor wieder im Ort auftaucht, wittert er eine riesige Chance und folgt ihm zu einem Haus, in dem er plötzlich eine weitere Leiche vorfindet. Dirk verunreinigt den Tatort und seine Pechsträhne geht gerade so weiter. Trotzdem möchte er jede Chance nutzen, all den Schlamassel wieder gut zu machen. Und über Dirk möchte ich euch auch nochmal eine kleine Passage vorlesen. Neid war ein ständiger Begleiter in Dirks Leben, gepaart mit dem vermeintlichen oder tatsächlichen Bewusstsein für die eigenen Unzulänglichkeiten, die stets mit einem gefühlten Mangel an Aufmerksamkeit einhergingen. Schon in der Schule wurde er ständig übersehen und hatte nie zu einer bestimmten Gruppe gehört. Weder zu den gut aussehenden Jungs, die überhaupt nicht um ihr Glück wussten und es hinnahmen, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt und die Aufmerksamkeit in vollen Zügen auskosteten, noch zu einer anderen Gruppe. Weder zu den Schlauen noch zu den Reichen, Coolen oder Beliebten, nicht mal zu den Versagern, jenem Club von Ausgestoßenen, die zumindest einander Trost und Geborgenheit in ihrer jämmerlichen Existenz spendeten. Dirk hatte einfach nirgendwo hingehört, war trotz seiner Größe stets ignoriert worden, als wäre er ein Geist. Es macht ein wenig traurig, so über jemanden zu lesen. Da möchte man Dirk fast in den Arm nehmen und irgendwie dabei helfen, das Gefühl loszuwerden, ein Niemand zu sein. So sollte sich schließlich keiner fühlen sollen. Auf der anderen Seite wird aber auch kein zu sympathisches Bild von Dirk aufgebaut. Er wirkt eher so, als wäre ihm vieles egal. Vielleicht hat er aber auch nach all den Jahren keine Motivation mehr, zu viel Energie in was reinzustecken, egal worum es geht. Da auf ihn bisher auch noch niemand Rücksicht genommen hat, warum sollte er das denn tun? Das ist schon auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, hat aber trotzdem leider ein bisschen dazu geführt, für Dirk auch keine Sympathie aufbauen zu können. Grundsätzlich hätte man hier viele Themen aufgreifen können und natürlich ist nicht für alles in einer einzigen Geschichte Platz. Hier wurde jetzt von vornherein versucht, Sympathie für Viktor zu entwickeln und dass man sofort davon überzeugt wird, dass er unschuldig ist und damals zu Unrecht verurteilt wurde. Deshalb geht es auch eher darum, wie er es bewältigt, nach so vielen Jahren wieder frei zu sein. Zum Beispiel, dass es ihm plötzlich schwerfällt, eigene Entscheidungen zu treffen, nachdem sein Leben 20 Jahre lang fremdbestimmt wurde. Dafür ist das Buch aber viel zu unaufgeregt, finde ich. Es plätschert einiges so vor sich hin, keiner zeigt ganz offensichtlich allzu extreme Emotionen. Zumindest kam es so bei mir nicht an, selbst wenn mal jemand laut geworden ist oder ähnliches. Im Nachhinein habe ich nicht das Gefühl, dass die meisten besonders starke Gefühlsregungen gezeigt haben. Dabei gab es sogar eine Szene, in der Viktor sich mit seinem Vater schlägt. Aber irgendwie konnte der Schreibstil vielleicht einfach nicht die Intensität dahinter für mich deutlich machen. Auf der anderen Seite fand ich es sehr positiv, dass die Handlung durch Artikel, durch das Urteil, durch Polizeiberichte und auch durch den Obduktionsbericht zum Beispiel unterstützt wurde. Allerdings ist vor allem Letzteres gar nichts für schwache Nerven. Es wird alles sehr extrem und explizit beschrieben. Da sollte man also definitiv keine Probleme damit haben. Ein wenig gestört hat mich auch der ständige Perspektivwechsel. Es gab zwar drei Personen, aus deren Sicht wir hauptsächlich das Buch lesen, aber dazwischen gab es noch einige andere. Vielleicht hat auch das nochmal so ein wenig die Emotionen für mich abgeflacht, kann ich mir auch vorstellen. Grundsätzlich ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wie es ist, wenn Medien und die Menschen jemanden verurteilen, ob es nun die Wahrheit ist oder eben auch nicht. Es hat einen so immensen Einfluss auf das Leben der Betroffenen und die Geschichte hat mich an eine Folge aus der Netflix-Serie Criminal erinnert, in der ein Mann während der Arbeit mit Handschellen abgeführt wurde und wegen einer Vergewaltigung unter Verdacht steht. Nach einem intensiven Verhör stellt sich dann seine Unschuld heraus und er darf gehen. Doch er ist recht empört, denn wie steht er jetzt vor den Kollegen da, die gesehen haben, wie er abgeführt wurde? Wie soll er die ganze Situation erklären? Wird man ihm überhaupt glauben? Hat die Presse ihn vielleicht schon als schuldig oder zumindest als verdächtig dargestellt? Und werden die Menschen ihm jetzt überhaupt glauben, wenn er beteuert, dass er unschuldig ist? Oder haben sie ihn schon als schuldig verurteilt? Was ist, wenn jemand sogar auch wirklich verurteilt wird und hinterher rauskommt, dass derjenige doch unschuldig war? Glaubt man das dann einfach und tut so, als wäre nichts gewesen? Oder wird man denjenigen immer damit in Verbindung bringen? Finde ich schon wirklich auch sehr schwierig. Und was ich auch noch ansprechen wollte, auch wenn es im Buch so gar kein Thema ist, das sind die Haftstrafen in Deutschland. Ich höre ja sehr gerne True Crime Podcasts und muss sagen, ein wenig bin ich schon entsetzt. Zuletzt habe ich zweimal mitbekommen, dass jemand aus der Haft entkommen ist. Wobei Haft hier gar nicht mal so stimmt, denn es ist beim Urlaub oder im Freigang oder bei sonst irgendeinem Ausgang passiert. Denn warum sollte man seine Strafe auch in Anführungszeichen Vollzeit im Gefängnis verbringen, wenn man auch mal rausgehen kann? Im Podcast Bayern 3 True Crime, da gibt es eine Folge über eine Frau, die wegen zweifachen Mordes verurteilt wurde. Sie beteuert ihre Unschuld, deswegen wurde jetzt auch der Fall im Podcast beleuchtet. Sie selbst war auch Teil der Folge, also sie hat auch mitgesprochen und hat Stellung dazu genommen und einiges von ihrer jetzigen Situation erzählt. Und es ist ganz egal, was ich jetzt über diese Frau denke, ob ich denke, dass sie schuldig ist, unschuldig ist oder auch was ich vom Fall halte. Aber ich fand es wahnsinnig erschreckend, dass eine Frau, die zu lebenslanger Haft wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt wurde, ihre Strafe in einer WG mit anderen Verurteilten verbringt. Sie geht einkaufen, sie darf Teil eines Podcasts sein, manche gehen arbeiten. Ja, wo genau ist dann da der Unterschied zu meinem Leben? Vielleicht klingt das alles erstmal harmloser, als es wirklich ist. Das kann wirklich gut sein. Aber es klingt auch nicht einfach nach einer Strafe, wie man sie sich vielleicht erwarten würde. Und beim besten Willen klingt es nicht nach Gefängnis. Und vielleicht habe ich zu viel Prison Break geschaut, aber Ich habe mir das Ganze immer so vorgestellt, dass jemand im Gefängnis in einer kleinen Zelle sitzt, im Gefängnis Arbeiten durchführt, wie Küchendienst von mir aus oder eben Reinigungsarbeiten, dass man Sport machen kann, dass man lesen kann und auch Zeit auf dem Hof verbringen kann. Aber nach diesen Aktivitäten geht es dann eben immer wieder zurück in die Zelle. Dass es in Deutschland auch teilweise Fernseher in den Zellen gibt, das habe ich dann auch irgendwann mal gesehen, ja. Aber irgendwie ist mir das alles viel zu lasch. Dass man Urlaub von seiner Haftstrafe nehmen kann, wow, einfach nur wow, also da bin ich wirklich entsetzt. Und ich bin niemand, der immer sofort ab auf den Scheiterhaufen schreit, wenn jemand was verbrochen hat. Ich bin gegen die Todesstrafe, gegen fragwürdige Verhörmethoden, gegen Gewalt, gegen Insassen. Und ich finde definitiv, dass man immer noch einen Menschen sehen sollte, auch wenn derjenige im Gefängnis sitzt. Aber so schön der Gedanke an Resozialisierung vielleicht erscheint, so lasch kann das doch nicht ablaufen. Wenn jemand mal klaut, ist das ja auch nochmal was anderes, weil das Geld eben knapp war vielleicht auch mal. Das ist auch nochmal eine andere Situation, da kann man vielleicht auch nochmal anders drüber nachdenken. Aber wenn jemand mordet und dann auch noch wegen mit besonderer Schwere der Schuld und allem möglichen drum und dran, eigentlich schreit es ja auch nach Sicherheitsverwahrung nach der Haftstrafe. Aber nee, warum soll der nicht rausgehen dürfen? Warum soll man nicht Urlaub von seiner Haftstrafe nehmen dürfen? Ja, keine Ahnung. Also die Strafmaßen, die sind ja eh oft einfach nur irre. Aber die dann auch noch so umzusetzen, da bin ich wirklich auch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Und mich würde da wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Grundsätzlich ist es natürlich ein schwieriges Thema und vielleicht kenne ich mich ja doch auch nicht einfach gut genug damit aus. Das kann natürlich auch sein, man darf sich vielleicht da auch nicht auf so ein, zwei Erfahrungsberichte stützen. Es ist generell auch ein sehr schwieriges Thema, aber wenn das wirklich so ablaufen würde, dann ja, ich persönlich finde das jetzt nicht ganz so optimal. Zu Beginn habe ich euch ja auch zwei Geschichten versprochen, in denen jemand fast 20 Jahre des eigenen Lebens verloren hat. Während Viktor jetzt diese Jahre im Gefängnis war, kann Ellie sich an die letzten 17 Jahre ihres Lebens nicht mehr erinnern. Durch einen Sturz erleidet sie eine Amnesie und findet sich in einem komplett anderen Leben wieder. Die ganze Geschichte lesen wir im Buch Memories to Do, Ellies Liste, geschrieben von Linda Schipp. Erschienen ist das Buch schon 2016 mit 296 Seiten im Drachenmond Verlag. Bisher habe ich, glaube ich, noch kein Buch aus diesem Verlag gelesen. Das war jetzt mein erstes und ich habe es auch jetzt erst vor kurzem gelesen. Kennt ihr den Verlag denn schon? Memories to Do beginnt mit einem Epilog, der im Jahr 2071 stattfindet und beinhaltet 18 Kapitel. Und darauf folgt dann noch ein Epilog. Ellie trägt ihren Ehemann im Jahr 2071 zu Grabe und eine ihrer Enkelinnen findet dort eine Liste vor und wird neugierig, was es damit auf sich hat. Eine Liste, auf der steht, zu einem Candlelight-Dinner ausgeführt werden, ein eigenes Auto zu kaufen und so weiter. Und dann beginnt Ellie zu erzählen davon, wie sie die Liebe zu ihrem Ehemann gefunden hat. In Kapitel 1 treffen wir dann auf Amanda, die gerade umgezogen ist. Amanda ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn und sie richtet gerade ihre Bibliothek ein. Und diese Passage will ich euch unbedingt vorlesen. Während sie jetzt die restaurierten Regale einräumte, die einst in einer Universitätsbibliothek gestanden hatten, stellte sie erfreut fest, dass ihre Bücher schon ihre vollste Wirkung entfalteten. Die Reihenfolge, in der sie auf den Regalbrettern stehen sollten, kannte Amanda beinahe auswendig und allerspätestens der Anblick der Wälzer und Taschenbücher half ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. So oft hatte sie die Werke einfach nur betrachtet, die in ihrer alten Wohnung ganze Wände verkleidet hatten. Mit geübten Fingern räumte Amanda sie feinsäuberlich ein, sodass ihre aneinandergereihten Buchrücken eine gerade Linie ergaben. Am meisten liebte Amanda den Geruch. Ob staubig oder druckfrisch, sie alle zusammen ergaben einen wunderbaren Duft der Erinnerung an Heimat, Geborgenheit und ihre Herkunft. Ein Geruch, der vielleicht etwas muffig, aber dennoch schöner als jedes Aromaöl, jeder Hundewelpe, jede Konditorei und jeder Saunaaufguss duftete. Und wenn sie mal nicht weiter gewusst hatte, fühlte Amanda sich mit dem geballten Wissen um sie herum stets gewappnet, tröstete sich mit den Niederlagen Jane Eyres oder Millers Willie Loman und sie rettete sich in das Gefühl der Zeitlosigkeit, das Bücher ihr gaben. Das klang für mich beim Lesen einfach so poetisch und ich fand das so schön geschrieben und ich denke, die Buchliebhaber unter euch, die verstehen auch, was ich meine. Vielleicht hat Amanda wohl sehr hohe Regale, denn sie steht auf einer Leiter, als das Unglück passiert. Sie stürzt und erleidet eine Gehirnerschütterung und sie wird sogar in ein künstliches Koma versetzt. Aber als sie endlich aufwacht, da ist sie plötzlich wieder 17 Jahre alt, frisch getrennt von ihrem Ex-Freund. Und das Letzte, an das sie sich erinnern kann, ist ihre Begegnung mit Louis an dem Abend, in dem sie gemeinsam in einem Boot saßen, eng beieinander und er sie fragte, was all das zwischen ihnen zu bedeuten hat. Amanda und Ellie sind tatsächlich ein und dieselbe Person. Und in den letzten 17 Jahren ist so viel passiert, dass Ellie mit ihrem alten Leben abschließen wollte. So sehr, dass sie sich nur noch mit ihrem zweiten Namen ansprechen lässt. Doch nun kann sie sich an nichts davon erinnern. Ihr halbes Leben ist aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Und es ist auch noch genau der Teil ihres Lebens, der sie zu der gemacht hat, die sie heute ist. Für ihren Mann Aaron ist es natürlich sehr belastend. Immerhin kann sie sich absolut gar nicht an ihn erinnern. Ihren Sohn nimmt Ellie recht schnell an und verbringt auch gerne Zeit mit ihm. Ihre Muttergefühle, die scheinen also recht schnell wieder aufzutauchen. Die Gefühle für ihren Mann, die bleiben allerdings erstmal aus. Immerhin ist er aber auch komplett fremd für sie. Und da ist die Vorstellung, mit ihm in einem Haus zu wohnen, auch schon merkwürdig genug. Ellie ist auch recht stur, wobei man bedenken muss, dass sie gedanklich wieder in ihrem 17. Lebensjahr angekommen ist. Aber sie will unbedingt auch wieder daran anknüpfen und unbedingt Kontakt zu Louis aufnehmen, mit dem sie die letzte Erinnerung teilt. Aaron möchte natürlich alles tun, um seine Frau zurückzugewinnen. Deshalb lässt er sich sogar darauf ein, dass Ellie mit Louis gemeinsam in ihre alte Heimat fährt, in der Hoffnung, dort ein paar Erinnerungen auffrischen zu können. Doch es gibt da ein klitzekleines Problem und dazu möchte ich euch auch noch eine Passage aus dem Buch vorlesen. Jetzt in diesem Moment, aber eigentlich auch in allen anderen Momenten, konnte Louis behaupten, dass Ellie die Frau war, die er sein ganzes Leben lang begehrt hatte. Doch auch er hatte Faktoren, die seine Antwort beeinflussten, besser gesagt einen Faktor. Und dieser Faktor war Aarons Auftrag, dem er einzig und allein zugestimmt hatte, um Ellie glücklich zu machen. Sie hatte sich einst bei vollem Bewusstsein gegen ihn und für Aaron entschieden, mit einem Ja vor dem Traualtar. Und selbst wenn sie diesen Entschluss heute vergessen hatte, musste er in ihretwillen und um seiner Ehre willen noch immer respektieren. Deshalb war Louis überzeugt, dass der einzige richtige Weg für Ellie in Aaron mündete. Auch wenn es schmerzte, musste er sie dahin führen, koste es, was es wolle. Louis hat Ellie zwar die ganzen letzten Jahre nicht mehr gesehen, doch in seinen Augen sieht sie eben immer noch so aus. Ellies Lachen ließ Steine von Herzen fallen, von denen man gar nicht gewusst hatte, dass sie da waren. Selbst wenn sie traurig war und in Selbstmitleid versank, gab sie einem das Gefühl, dass es schrecklich leicht war zu leben. Ihre Stimme klang nicht, sie schillerte. Kurz und blumig gesagt, die Farbe, die er seit dem Tod seiner Mom verloschen geglaubt hatte, war all die Zeit in Ellie gediehen und blühte heute prachtvoller, als er es je in Erinnerung gehabt hatte. Man merkt also, es gibt nicht nur Aaron, der sehr viel daran liegt, dass Ellie glücklich ist, sondern da ist eben jetzt auch noch Louis. Und Louis ist eben auch wieder in Ellies Leben aufgetaucht. Und wir lesen auch das Buch nicht nur aus Ellies Perspektive, sondern eben auch aus der von Louis. Und dadurch hängt man selbst doch irgendwie in der Vergangenheit fest. Und man kann sich auch als Leser nicht so auf die Zukunft einlassen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer wieder versucht, mich dagegen zu sträuben. Natürlich habe ich glücklicherweise gar keine Ahnung, wie es ist, sein Gedächtnis zu verlieren und damit schlimmstenfalls den eigenen Partner nicht mehr zu kennen. Aber es wird sehr viel darauf herumgeritten, dass Ellie nicht umsonst zu Amanda geworden ist und dass sie durchaus ihre Gründe hatte, ihr altes Leben komplett hinter sich zu lassen. Wobei man natürlich lange im Dunkeln gelassen wird, warum das so ist. Deshalb wollte ich mich aber dann auch gar nicht so sehr darauf einlassen und habe immer wieder versucht, Louis unsympathisch und selbstsüchtig zu finden. Genauso aber auch, wie ich dann für Ellie nicht so recht Sympathie entwickeln konnte. Dass sie für ihren Sohn da ist, das kam irgendwie eher später so nebenbei raus und grundsätzlich ist ihr Gefühl trotzdem alles egal. Hauptsache, ihr Schwarm von früher ist wieder da. Und logisch gesehen kann ich die Umstände schon nachvollziehen. Aber annehmen wollte ich das dann auch irgendwie nicht so sehr. Und vielleicht hat mir die Story, wie sie aufgebaut war, alles ein wenig vermiest. Ich kann es nicht mal so genau sagen. Aber selbst wenn Ellie sich wieder fühlt wie 17 und ihr halbes Leben nicht mehr da ist, wieso fragt sie sich dann erst recht spät, was seitdem eigentlich passiert ist? Warum ist das alles so unwichtig erstmal? Beziehungsweise warum erscheint das für den Leser, beziehungsweise für mich in dem Moment einfach so? Immerhin macht sie nicht umsonst einen Trip mit Louis in ihre alte Heimat, aber es wirkt alles eher aufgesetzt. Eher so, als würde Ellie sich nicht darum kümmern, was für Konsequenzen manche Handlungen haben. Und irgendwie konnte ich damit dann so nichts anfangen. Vielleicht denkt ihr auch, dass es alles doch logisch und plausibel geschildert ist, aber ich bin eher nicht so gut mit der Geschichte zurechtgekommen. Und es gibt ja auch nicht nur Ellie, die nun mal tragischerweise in dem Zustand ist, sondern auch noch ihren Ehemann und auch noch Louis. Und beide sind eigentlich erwachsene Männer, die sich dementsprechend reifer verhalten könnten, als Ellie vielleicht dann dazu in der Lage ist. Aber so kam es bei mir eben auch nicht an. Ihr merkt vielleicht, dass auch diese Geschichte mich nicht ganz überzeugen konnte. Dennoch fand ich in beiden Büchern den Aspekt einfach interessant, was man aus seinem Leben macht, wenn ein so großer Teil davon plötzlich fehlen würde. Wie soll man sich verhalten? Wie soll es weitergehen? Und vor allem, welche Personen spielen jetzt noch eine große Rolle im eigenen Leben? In beiden Fällen ist es wahrscheinlich unglaublich hart, auf die eine oder andere Weise. Der Vorteil, den Ellie hat, ist entweder das Leben komplett neu zu starten oder genauso weiterzumachen wie vorher. Victor hat eventuell da ein paar mehr Schwierigkeiten, denn für Ex-Häftlinge ist es nicht immer so leicht, wieder neu im Leben anzufangen. Bei Ellie weiß man, wie das Ganze weitergeht. Und auch bei Victor konnte man einen kleinen Schritt in Richtung Zukunft miterleben. Der Rest, der bleibt dann der Fantasie überlassen. Kennt ihr denn vielleicht eines der Bücher schon? Mich würde sehr interessieren, wie andere Leser die Geschichten empfunden haben und ob bei euch dann auch eher Sympathie für die Protagonisten entstehen konnte. Für mich hat leider in beiden Büchern eine gewisse Leidenschaft und Intensität gefehlt, die mir bei so ernsten Themen doch eigentlich wichtig wäre. Aber die nächsten Bücher haben vielleicht schon wieder etwas mehr davon. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, einfach Bücher.